Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass es so voll geworden ist. Und heute steht in der Losung, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht so viel kostbarer als sie? Was für ein toller Zuspruch. Gott will uns versorgen in allen Lebenslagen. Und das ist doch ein Grund, warum wir uns freuen können. Und auch, dass wir uns heute hier versammeln können. Und ich möchte mit uns beten. Ja, danke, lieber himmlischer Vater, dass du uns versorgen möchtest, Herr. Und dass du ja immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für unsere Probleme hast, Herr. Und wir kommen heute zu dir und legen alles vor dir ab und bitten dich, dass du uns heute begegnest, Herr. Und danke, dass du jetzt da bist. Amen. Und wir möchten den Christustreff jetzt beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Herr Georg Lodeberg heute da ist und ja, uns heute einfach zum Thema, das zieht mir glatt die Schuhe aus, was erzählen möchte.
So, und wir haben jetzt auch einen weiten Weg vor uns, ein langer Text aus dem Josua, und zwar der letzte Teil von Kapitel 5 und das ganze Kapitel 6. Der Engel Gottes erscheint Josua. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und schaute. Und sieh, ein Mann stand ihm gegenüber und hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er antwortete, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde, betete an und fragte ihn, was sagt mein Herr seinem Knecht? Der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Einnahme und Zerstörung Jerichos. Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israel, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua, sieh, ich habe Jericho mit seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Ihr sollt um die Stadt herumgehen, alle Kriegsmänner rings um die Stadt herum. Einmal. Das sollst du 6 Tage lang tun. Lass 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade hertragen und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn ihr hört, dass man das Halljahrshorn bläst und der Posaunenschall lange tönt, soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei machen. Dann werden die Mauern der Stadt einfallen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder geradeaus vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sagte zu ihnen, tragt die Lade des Bundes und 7 Priester sollen vor der Lade des Herrn 7 Posaunen tragen. Zum Volk sprach er, geht hin und zieht um die Stadt und wer gerüstet ist, geh vor der Lade des Herrn her. Als das Josua dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Und wer gerüstet war, ging vor den Priestern her, die die Posaunen bliesen, und die Nachhut folgte hinter der Lade, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Volk, ihr sollt kein Kriegsgeschrei machen und eure Stimme nicht hören lassen, es soll kein Wort aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, macht ein Kriegsgeschrei, dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei machen. So zog die Lade des Herrn 1-mal rings um die Stadt, und sie kamen in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen immerfort die Posaunen. Und wer gerüstet war, ging vor ihnen her, und die Nachhut folgte der Lade des Herrn und man blies immerfort die Posaunen. Am zweiten Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen wieder ins Lager. So taten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und gingen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sagte Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Allein die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Haus sind. Denn sie hat die Boten versteckt, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten, dass ihr euch nicht verbannt, wenn ihr von dem Gebannten etwas nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Aber alles Silber und Gold mit dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, damit es zum Schatz des Herrn kommt. Da machte das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Denn als das Volk den Hall der Posaunen hörte, machte es ein großes Kriegsgeschrei. Und die Mauern fielen ein. Und das Volk erstieg die Stadt, jeder geradeaus vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes an Mann und Frau, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. Josua sagte zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von dort heraus mit allen, die zu ihr gehören, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern heraus und alle, die zu ihr gehörten. Und ihre ganze Verwandtschaft führten sie heraus und ließen sie draußen außerhalb des Lagers Israels. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, mit dem Haus ihres Vaters und allen, die zu ihr gehörten, ließ Josua leben. Und sie wohnt in Israel bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckt hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Zu der Zeit schwor Josua: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. So war der Herr mit Josua, sodass man im ganzen Land von ihm hörte. Gottes Wort an uns.
Guten Abend. Boah, also, da zieht's mir doch wirklich die Schlappen aus. Da geht's mir wie Josua. Habt ihr das mal erlebt, wenn eine riesige große Mauer einstürzt? Das ist gewaltig. Erst so ein leises Knistern, irgendwo bricht was. Und dann auf einmal, boah, jetzt muss man sich mal vorstellen, diese riesige Stadt, was muss das für eine Mauer gewesen sein? Das ist eine Geschichte, die hat mich als Kind schon beeindruckt. Und da zieht es mir wirklich wie Josua die Schuhe aus. Was heißt das Sprichwort eigentlich, da zieht es mir die Schuhe aus? Was bedeutet denn das? Ich mach's mal. Boah, ist kalt. Und ich muss schon mal das Mikrofon umstellen, weil ich bin jetzt kleiner. Das ist schon mal bemerkenswert. Was passiert, wenn ich die Schuhe ausziehe? Also im sprichwörtlichen Sinne, wenn es mir die Schuhe auszieht, es ist eine Überraschung. Wer rechnet denn damit, wenn die da im Kreis drum rumlaufen, dass die Stadtmauern einbrechen? Eine Riesenüberraschung ist das. Das Zweite, was passiert, ich habe jetzt die Schuhe ausgezogen und meine Aufmerksamkeit ist zum Teil ziemlich weit unten. Erstens, ich spüre mal kalt. Zweitens, ist es vielleicht nass oder vielleicht spitz oder trete ich auf einen Stein oder sonst was. Ich habe nicht mehr so einen sicheren Stand wie vorher. Es ist also eine Überraschung, die mir meine innere intellektuelle Standfestigkeit, meine Überzeugung ein Stück weit verändern. Na logisch. Und man stellt sich mal vor, was alles, ja, sage ich mal, mit meinen Füßen passieren kann, ohne Schuhe, wenn ich mich irgendwo anstoße oder anderes mehr. Ich habe also ein anderes Auftreten. So geht es Josua. Und ich bitte euch jetzt mal, dass wir heute diesen Bibeltext, der eine enorme Zusage von Gottes machtvollen Handeln ist, mal so zu uns sprechen lassen, wie es Josua macht. Josua sagt nämlich, was sagt der Herr zu seinem Knecht? Das ist so eine andere Herangehensweise an einen Bibeltext, als wenn ich frage, wie alt ist denn der Text? Wer hat denn da was hineingeschrieben? Hat Jericho überhaupt Stadtmauern gehabt? Nein, das Wort kommt ja auch ganz deutlich vor, sagt der Engel des Herrn, der oberste Heerführer. Nein, was sagt mein Herr zu seinem Knecht? Und der sagt, zieh deine Schuhe aus. Und das lese ich so, jetzt leg mal alles beiseite, was du gelernt hast, wenn ich denn was gelernt habe. Leg alles beiseite. Horch einfach. Gottes Wort ist keine Literatur. Was wir jetzt gerade gehört haben, war nicht eine Geschichte von Thomas Mann. Das ist ein Ereignis. Das ist geschehen. Diese Woche stand in den Losungen das Wort aus Jeremia 1,12. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Es ist kein Bild, keine Metapher. Das heißt, das Wort, das wir eben so schön gelesen gehört haben, das gehört mir nicht. Ich beuge mich nicht darüber und überlege, ja, wie war denn das? Es spricht zu mir, es ist ein Wirkwort, es wirkt an mir. Also was sagt der Herr zu seinem Knecht? Zieh deine Schuhe aus. Denn die Stätte, wo du stehst, ist ein heiliger Ort. Frage, ist das hier ein heiliger Ort? Ich habe meine Schuhe schon mal ausgezogen. Also ist das ein heiliger Ort? Was ist denn ein heiliger Ort? Also ich habe extra auch nochmal nachgeschaut, dass ich das nicht nur aus meinem Bauch erzähle. Heilige Orte sind solche, an denen etwas zwischen Gott und den Menschen geschieht. Unser Bibeltext ist heiliges Land. Wenn Gott zu dir spricht, geschieht etwas zwischen Gott und dir. Jetzt hier ist ein heiliges Geschehen. Und wenn du hören kannst, dann geschieht etwas. Wenn du mit, so wie Josua, gehorchen kannst, dann lässt Gott in deinem Leben Wunder geschehen. Und wenn du jetzt eine Zusammenfassung haben willst von dem, was du gerade gehört hast, wenn du hörst, wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du erleben, wie Jesus in deinem Leben Wunder tut. Muss ja nicht gleich eine einstürzende Mauer sein. Kann noch vieles andere sein. Also, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott in deinem Leben, dass Jesus in deinem Leben Wunder geschehen lässt, wenn du ihm gehörst und aufhorchst, das möchte ich im weiteren Verlauf nicht vergessen. Jetzt frage ich euch aber mal, kennt ihr das? Ihr seid euch sicher, Jesus ruft euch auf einen Weg. Mach dies, mach das, geh dorthin oder engagier dich da. Du bist dir ganz sicher. Und du gehst los, es geht auch gut los. Du kannst gut gehen Und auf einmal, bums, eine richtige Mauer vor dir. Nichts geht mehr. Und nicht nur das, das sind dann auch noch, dass die, die eigentlich auf deiner Seite sein müssten und mit dir gehen, dir noch ein paar Briketts oben drauflegen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Kennt ihr das, so vor einer Mauer zu stehen, also jetzt vor einem Hindernis, vor einer Schwierigkeit, wo du denkst, wie geht denn das weiter? Und seltsam, wenn man sich doch gerade dann auch noch so fühlt, dass man, ich sag mal, von Gott gesandt ist. Jedenfalls, Josua ging es so. Josua kriegt die ganz klare Weisung, geh in das Land, das ich euch geben werde. Das will ich mal übrigens ganz kurz erwähnen. Es ist nicht Landname, es ist Landgabe. Das Land wird gegeben. Gott gibt es, er nimmt es auch mal wieder und gibt es dann wieder. Es ist nicht Landname. Also, er schickt ihn. Und er schickt sie auf den Weg, das Volk Israel. Und jetzt haben sie was so Großartiges erlebt. Was für ein Wunder da an dem Fluss mit den Steinen und all dem. Und jetzt ziehen sie weiter und auf einmal diese riesige Stadt mit den riesigen Mauern und alles zu. Und sie kommen nicht rein und sie kommen überhaupt nicht weiter. Was denkt man da? Josua, eine der größten Persönlichkeiten des Volkes Israel. Knecht, es ist wirklich kalt. Knecht Jahwes genannt. Er war Moses treuester Diener. Und sein Name übrigens, Joshua, ist Jeshua, Gottes Heil. Sehr interessant. Aber seit Jesus ist dieser Name über allen Namen, Philipper 2,9. Also dieser Josua bekommt von Gott die Aufgabe, das Volk in das gelobte Land zu führen. Er ist ein Heerführer, aber der ist noch nie gegen eine befestigte Stadt gezogen. Was macht er? Er guckt sich das mal an. Das hätte ich auch gemacht. Ich gehe mal hin, ich schaue mal. Ja Mensch, was mache ich denn da? Und da steht jemand vor ihm. Er guckt gar nicht auf die Mauer. Da steht auf einmal jemand vor ihm. Ein Mann mit einem Schwert gezückt. Und jetzt sehen wir, was Josua für ein geradliniger Charakter ist. Er geht also auf ihn zu und fragt ihn, Freund oder Feind? Nein. Da bricht mal das ganze Denken zusammen. Hat er die Frage nicht richtig verstanden? Oder nein ist also irgendwie, du bist auf der falschen Platte. Und stattdessen, als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Ich bleibe mal kurz bei dem Jetzt. In der Beziehung mit Jesus gibt es immer nur ein Jetzt. Jetzt spricht Gottes Wort zu euch. Jetzt kann ich mich immer wieder neu auch ihm öffnen, auf sein Wort hören, mich für ihn entscheiden. Jetzt steht Jesus vor dir, nicht mit dem Schwert, sondern mit seinem Wort und natürlich auch mit all dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Jetzt kann ich versuchen, immer in seiner Gegenwart zu leben, dass ich mir vergegenwärtige, er sieht mich. Ja, wer steht denn da vor Josua? Diese Übersetzung sagt der Engel des Herrn, es gibt ganz viele Deutungen. Ich habe die genialste. Ich nehme einfach das, was da steht. Da steht der Oberste des Heeres des Herrn. Hä? Das habe ich doch gut hingekriegt. Warum soll ich denn was anderes nehmen, wenn es da so steht? Also, das Heer des Herrn, das ist ja so ein feststehendes Wort, das Heer des Herrn der himmlischen Heerscharen. Das ist zum einen sein irdisches Volk, aber dann eben auch die Engelmächte. Und das soll eben zeigen, dieser Gott ist eben nicht nur so ein Heerführer wie so manch anderer auch, sondern die ganze kosmische Macht Gottes liegt in seiner Hand. Und das erklärt nun alles Weitere. Was macht denn nämlich Josua? Er fällt auf die Knie. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe die Schuhe ausgezogen, aber auf die Knie muss ich jetzt nicht fallen. Aber das zeigt doch, Das muss ja eine Begegnung gewesen sein. Ich meine, da steht ein wildfremder Mensch mit einem Schwert und dieses Gespräch läuft derartig ab und er fällt sogar auf die Knie. Was für eine Kraft muss von dieser Gestalt ausgegangen sein? Liebe Schwestern und Brüder, das mit den Schuhen ausziehen möchte ich mir noch mal von einer anderen Warte auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Sand vor Jericho, das sind spitze Steine, das sind alle möglichen Getiere, die jetzt sich um so eine Stadt sammeln, wenn die dich da am Fuß beißen und anderes. Wie schnell kriegst du da eine Blutvergiftung? Und zu der damaligen Zeit war das lebensgefährlich. Und jetzt stellt euch mal vor, Josua erobert gleichsam mit ausgezogenen Schuhen Jericho. Das ist doch Hammer. Rennt ihr mal da vor Jericho, wenn ihr zufällig mal wieder im Heiligen Land seid, barfuß um diese Stadt rum. Also nochmal, wenn ich durch die Stadtmauern meiner Ängste und Gedanken, wenn ich durch die Mauern der Vorurteilen anderer, wenn ich durch die Mauern meiner ständigen Indoktrination hindurch zum Wort Gottes will, dann muss ich meine Schuhe, die all das beinhalten, ausziehen und auf jemand anderen hören. Einfach nur fragen, was redet mein Herr zu mir? Und der gibt nun eine Anweisung, wer denkt sich denn sowas aus? Stellt euch das doch mal vor. 6 Tage lang, einfach nur um die Stadt marschieren, die Lade, die wehrfähigen Männer, die Posaunen, die werden in Jericho gelacht haben. Die werden gesagt, was meinen die denn? Die haben sie doch. Und vor allen Dingen, gefährlich. Aber wenn die um die Stadt laufen, die Bogenschützen, die können die doch abschießen. Und ich meine, das machst du einen Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Also irgendwann mal, wenn du da so rumläufst, kommen dir doch die, übrigens, wie viele Kilometer sind denn das? Da kommst du doch irgendwann mal, kommt dir doch der Gedanke, ist das wohl die richtige Veranstaltung? Aber Josua und die Menschen machen es. Stellt euch bitte auch mal vor, diese Ausdauer, diese Disziplin, da dran zu bleiben und dabei zu bleiben. Wieso fallen die Mauern? Ich meine, dass menschlicher Jubel und Hörner die Herzen der Gegner beeinflussen. Das glaube ich. Aber ich habe noch mit keiner Posaune eine Mauer umgeblasen. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, wo ich das erste Mal in meinem Bewusstsein gewackelt habe. Und zwar, als ich bei der Bundeswehr war und wir saßen abends im Zimmer, und dann sagte irgendjemand, du weißt ja, wenn eine Kompanie marschiert über eine Brücke, dann wird vor der Brücke gesagt, ohne Tritt weiterlaufen. Wenn eine Kompanie, sagen wir mal von 60, 70 Menschen, im Gleichschritt über eine Brücke geht, kann es sein, dass das die Brücke zum Einsturz bringt. Da entsteht eine Schwingung und siehe da, ich habe gesagt, ihr habt es doch nicht alle. Glaube ich nicht. Nein. Nein, es war so. Ich habe es dann mehrfach erlebt, dass dann das Kommando kam. Es steht sogar in der zentralen Dienstvorschrift. Das ist so. Da habe ich gedacht, schau mal an, es gibt doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, die ich mir vorstellen kann. Aber was mich viel mehr bewegt ist, wir alle glauben, dass Gott, der Herr, uns eines Tages vom Tod zum Leben erwecken wird. Wir alle glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, uns die Sünden abnimmt. Aber Gott soll keine Mauer umschützen können. Das ist doch ein Lackmustest. Nehme ich Gott ernst oder nehme ich ihn nicht ernst? Und das ist genau der Test dieser Erzählung. Und deshalb auch das Bild, ich ziehe meine Schuhe aus. Entweder ist Gott Gott oder ist es nicht. Wenn Gott keine Mauer umschubsen kann, wie soll dann in Jesus die Menschen vom Tode befreit und erlöst werden? Liebe Schwestern und Brüder, Tatsache ist, der Fall der Mauern von Jericho, dafür gibt es keine menschliche Erklärung. Es gibt eine andere Erklärung, Hebräer 11,30. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Durch Glaube wurde Rahab gerettet. Darf ich euch mal was Persönliches erzählen? Wenn es euch nicht gefällt, werft da mit dem Schuh oder mit dem Gesangbuch. 1986. Ich war 31 Jahre alt und ich hatte den brennenden Wunsch, ich wollte auch beruflich etwas für Jesus tun. Ich wollte das Evangelium verkünden. Und ich habe mit 31 Jahren den Entschluss gefasst, meine gesamte Wohnungseinrichtung, alles, was ich besitze, zu verkaufen, das, was ich bis dahin gemacht habe, aufzugeben, nach Freiburg zu gehen, Theologie zu studieren und dann in den Dienst der Kirche zu treten. Alle um mich herum haben gesagt, hör doch auf, bist du verrückt? Was willst du denn da machen? Und wovon willst du denn leben? Du kannst doch nicht arbeiten und studieren, das geht doch nicht. Und irgendwie wusste ich es auch selber nicht genau, aber ich hatte das Gefühl und mit den Jahren stärker, also ja, ich vertraue darauf, dass das ein Ruf ist. Und ich bin voller Angst, auch mich sozial und sonst wie total nicht nur zu blamieren, sondern auch zugrunde zu richten, nach Freiburg gefahren. Und ich musste ja vor allen Dingen erstmal eine Arbeit finden. Und dann habe ich vom Arbeitsamt gehört, es gibt eine Stelle von 16 bis 20 Uhr bei der Firma Gottlieb. Das ist kein Witz, große Lebensmittelfirma. Bei der Firma Gottlieb im Akkord zu packen. Das ist meine Stelle, da gehe ich hin. Und ich bin so hin und habe gesagt, oh, ja, das ist es. Und ich komme zu dem Mann hin und er sagt, na hören Sie mal, die Stelle ist schon lange weg. Was soll denn das? Wieso schicken die sie noch? Das war schlimm. Und tut mir leid, wir können nichts für sie tun, auf Wiedersehen. Ich bin sitzen geblieben. Ja, und die hatten viel zu tun und so nach einer halben Stunde, hören Sie mal, Sie sitzen ja immer noch hier. Also jetzt, ich habe es Ihnen doch erklärt, ja, also auf Wiedersehen. Weiter, eine ganze Zeit gesessen. Hören Sie mal, Sie wissen, dass wir Sie hier auch rausbringen können, nicht? Also Sie können uns hier nicht unter Druck setzen, das läuft so nicht. Jetzt sind Sie mal erwachsen und gehen Sie mal nach Hause. Und ich immer, das gibt's doch nicht, das wär's doch. Dann habe ich gesessen, dann fingen sie an zu reden. Sollen wir mal in Emmendingen anrufen? Das ist doch nicht normal. Und dann, hören Sie mal, geht's Ihnen gut? Möchten Sie ein Glas Wasser? Und ich sage, nee, entschuldigen Sie, ich gehe gleich. Ich mache Ihnen keine Schwierigkeiten, keine Sorge. Ja. Und dann, ich weiß nicht ich könnte jetzt fast heulen. Also das waren Stunden und Stunden. Irgendwann kommt dann der Herr Bassett, dieser. Gell, Sie wollen arbeiten. Oh ja. Also gut, jetzt gehen Sie mal nach Hause. Ich gucke, was ich machen kann. Das war mein Jericho. 1,5 Jahre später hatte ich eine Stelle an der Uni am Lehrstuhl und ich habe in der Firma Gottlieb Hebräisch und Griechisch nachts gelernt. Aber während ich hingegangen bin in dem Gefühl, ja, ne, Jesus macht das für mich, ich bin wie Asche rausgegangen. Ich war so klein. Und ich war, also bis heute muss ich sagen, dass das geklappt hat. Obwohl, es war massiv deutlich, tatsächlich, die Stelle war auch besetzt, aber die haben dann noch irgendwas anderes sich einfallen lassen. Irgendwie habe ich wohl den Eindruck gemacht, dass ich hungrig bin. Und ich habe mich auch wirklich bemüht. Die waren noch, aber das gibt es. Dass du unterwegs bist, dass du denkst, ja, der Herr schickt dich, das ist der Weg, den sollst du gehen. Du hast sowas wie eine innere Gewissheit und dann auf einmal sagt alles zu dir, nein, 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 nein. Und dann weitergehen. Das heißt, ich bin ja nicht gegangen, ich bin sitzen geblieben. Und es war keine Ruhmestat von mir, bitte nicht, dass ich kann es nicht anders schildern, als wie es war. Und das ist etwas, warum auch diese Geschichte von Jericho mich so beeindruckt, dass man zunächst so unterwegs ist und denkt, ja, wir sind mit dem Herrn unterwegs, jetzt wird's gut. Und dann diese riesige Stadt. Und dann sagt Gott, ich habe sie euch schon gegeben. Und die stehen noch draußen. Aber ich habe sie euch schon gegeben. Das heißt, das ist eine Prophezeiung, die sich schon erfüllt hat, noch ehe ich überhaupt dort bin. Jericho heißt wohlriechend. Jeden Tag wird mir das Salböl der Ablenkung unter die Nase gehalten, die total wohl riecht. Und das ist die Vernunft, die Wissenschaft und ich weiß nicht was alles. Aber ich halte jetzt mal fest. Erstens, am Anfang steht die Verheißung. Gott sagt nicht, ich werde es tun. Er sagt, ich habe es schon getan. Die prophetisch erfüllte Zeitform nennt man das. Und das Zweite ist der Gehorsam. Mann, lass dich darauf doch mal ein. Nehmen wir mal an, ich würde mit meiner Bibel in der Hand ein Gebäude 7 Tage umkreisen. Also, da muss ich meinen Gehorsam schon stark aktivieren. Und drittens, das ist kein militärischer Sieg. Es ist ein Sieg des Glaubens. Jetzt habe ich mal überlegt, was erkenne ich für mich, wenn ich das Volk Josuas und das Handeln des Volkes Israel sehe. Und da habe ich ein paar Punkte gefunden, die sind nicht von mir. Ich weiß auch nicht mehr von wem, ist mir auch egal. Aber das finde ich gut. Erstens, hier geht es um den unbedingten Gehorsam des Glaubens. Und ich habe es gerade eben in einem Gespräch gehabt, das gibt es ja manchmal, es gibt Momente, da meine ich zu wissen, was gut für mich ist, aber das ist gar nicht so. Wir sind manchmal sehr schlecht in dem, wenn wir uns vorstellen, was wäre denn gut für mich. Aber dann gibt es umgekehrt sowas, wo du ganz deutlich spürst, jetzt wirst du gerufen. Und dann zu horchen. Gehorchen. Dieser Gehorsam zeigt sich besonders gerade dann, wenn der Verstand meckert. Oh, dann wird's. Und das ist doch diese Übung da mit diesen paar Mal rumziehen, da hat es doch bestimmt gemeckert. Oder kennt ihr das? Gehorsam ohne Verstehen am Anfang? Ohne Verstehen am Anfang. Das habe ich manches Mal, dass ich mich frage, Jesus, was machst du? Ich verstehe es nicht. Dann das Zweite, was ich in diesem Text finde, ist, ich würde es mal nennen, die Torheit des Glaubens. Also wenn ich jetzt in meiner Kirche mich umschaue, mit dem, was ich denke und wie ich fühle, dann werde ich wahrscheinlich von vielen aufgeklärten, humanistisch orientierten Menschen, vor denen ich allen Respekt habe, aber doch als ein ziemlicher Torge angesehen. Das ist doch töricht. Wir sind doch weiter, wir haben doch viel mehr erkannt. Aber es ist nie töricht, Jesus zu glauben. Zum Glauben gehört drittens Mut. Weil in dieses Land einzuziehen unter diesen Bedingungen. Und viertens, ausharren. Das fällt mir am schwersten. Dass ich, dazu brauche ich viel, und das ist mein letzter Punkt, Disziplin. Einen solchen Glauben, den kriege ich geschenkt, den kann ich nicht in mir herstellen. Den schenkt mir Jesus. Und das muss er ja auch der Rahab geschenkt haben. Wo kriegten die das her? Wo hatten ausgerechnet die jetzt gewusst, dass sie sich da so verhalten muss, diesen Menschen gegenüber? Es gibt im 2. Korintherbrief einen Text, der das, was wir heute gehört haben, ganz wunderbar zusammenfasst. Ich lese das mal vor. Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Und jetzt kommt's. Mutig und mächtig zur Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunftflüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Weil ich das so schlecht gelesen habe im Vergleich zu eben, lese ich es nochmal. Also, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Liebe Geschwister, darf ich nochmal was sagen zu dem Thema Gewalt? Wir haben ja hier eine ganz lange Passage gehabt mit dem Heeresbann. Und ich habe ja in meiner aktiven Dienstzeit in Dornstetten haben wir ja einen Bibelkreis gehabt. Und das ging also gut 25 Jahre lang. Und am Anfang haben wir die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Und bei zum Beispiel dieser Geschichte sind die Mitglieder im Bibelkreis ausgestiegen. Da haben sie gesagt, oh, so viel Gewalt. Was soll das denn? Boah. Deshalb habe ich gedacht, und vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit ist das vielleicht ganz gut, wenn ich dazu mal zwei, drei Sätze sage. Das Erste ist übrigens, das ändert sich ja gerade. Also Frieden schaffen ohne Waffen kann in meiner Kirche im Augenblick niemand mehr sagen. Und als es die Käsmann in der Zeitung gesagt hat, haben sie geschrieben, wie tief ist sie gesunken? Als hätte sie, ich weiß nicht, eine Freudenanstalt aufgemacht. Ich meine, vor zwei Jahren war das Dogma. Und jetzt das. Also, wie ist das mit der Gewalt? Ich schaue mal hin. Für die Menschen zur Zeit Josuas war Blutvergießen auch von Tieren eine ernste, aber nicht verabscheuungswürdige Handlung. So wie ja jetzt auch wieder gesagt wird, also Moment, wenn die sich da im Kriege wehren gegen eine Invasion, dann müssen wir das akzeptieren. Wir hören heute im Schrifttext, dass es so etwas gibt wie einen heiligen Krieg. Diese Bezeichnung gibt es in der hebräischen Bibel. Da heißt es zum Beispiel, Jahwe ist ein Kriegsheld. Und zwar singt das Mose beim Durchzug durch das Rote Meer. Oder der Prophet Joel ruft aus, verkündet den heiligen Krieg. Was ist das? Gewalt war zur Zeit des Josua alltäglich. Die Bibel berichtet ebenso klar und ungehemmt von der Gewalt, die Israel angetan wird, wie auch, wenn es sich kriegerisch wehrt. Aber, erstens, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, unterstellte die Kriegsführung in Israel dem Willen Gottes. Nicht aus Eigeninteresse. Die Israeliten fragten ausdrücklich Richter 1,1 zum Beispiel an, sollen wir? Und da gab es mal ein Nein und da gibt es ein Ja. Tatsache ist, das kann man heute nachlesen, die israelitischen Könige damals galten bei ihren aramäischen Gegnern als viel zu barmherzig. Und Darstellungen wie auf syrischen, assyrischen Gemälden, wo man sich geradezu an der Gewalt, ja, ich sag mal, berauscht, kannte das israelische Volk nicht. Im Neuen Testament gibt es auch Gewalt. Nur, jetzt kommt's. Das Scharnier, der Höhepunkt, der Wendepunkt, der höchste Punkt der Offenbarung ist die Gewalt am Kreuz. Und das ist das Scharnier. Da wendet es sich. Denn jetzt zeigt sich in dieser Gewalt, in Jesus, die unglaubliche Offenbarung des Friedens. stärker als jeder Krieg. Alles, was wir vom Frieden wissen, wissen wir durch Jesus, durch ihn, einem aus dem Volk Israel. Frieden hinterlässt uns Jesus. Seinen Frieden gibt er uns. Und deshalb ist das Kreuz das Scharnier, wo es sich ändert. Das Kreuz ist das Scharnier zwischen den beiden Schriften, Altes und Neues Testament. Und mit dem Kreuz ändert sich der Blick für uns ganz entschieden. Jesus steht vor uns nicht mit dem Schwert. Aber wir sehen, dass sein Blut es war, das uns erlöst hat. Er steht vor uns als guter Hirte, nicht als Oberster eines Heeres. Ich beobachte in den christlichen Kirchen sowas wie eine kopernikanische Wende, nämlich weg von Jesus hin zum Mitmenschen, hin zu gelingenden Strukturen hier auf der Erde und weg von der Ewigkeit. Und genauso nehme ich wahr, dass diese Welt ohne Jesus wieder Gefahr läuft, so brutal zu werden wie zur Zeit des Josua. Ausgerechnet jetzt unter Menschen, die in ihrer Jugend für die Abrüstung demonstriert haben, rüsten wir auf ohne Ende und sagen Krieg, Krieg, Krieg. Ein letztes noch. Ja, ich ziehe meine Schuhe aus, wenn ich die Bibel lese, aber ich ziehe an Jesus Christus. Paulus schreibt den Galaterbrief: Durch den Glauben an den Herrn Jesus haben wir ein vollkommenes und herrliches Kleid empfangen und angezogen. Das klingt ja ganz furchtbar despektierlich, wenn da steht, die Hure Rahab. Klingt nicht gut, ne? Ich stelle mir vor, eine bemerkenswerte Frau mit einem wunderschönen Kleid. Und dieses Kleid ist ihr Glaube. Und das ist überhaupt etwas, dieses Jesus Christus anziehen. Das heißt so viel wie bis zum Innersten frei werden. Das muss schön sein. Da fallen manche Mauern. In Christus gleichsam wie in ein Gewand eingehüllt. Da gibt es nichts mehr, was Macht über mich hat. Wirkliche Macht über mich hat. Das würde ich gerne tun, mich immer wieder neu unter dieses Kleid stellen. Ich würde gern zum Schluss mit Ihnen beten. Herr unser Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie oft hast du im Wege stehende Hindernisse umgeworfen, wenn wir zu dir gebetet, gerufen, gefleht haben. Wie oft hast du Wege gerade gemacht, wenn sie uns abwärts führen wollten? Und wie oft durften wir an deiner Hand Mauern überspringen, die unüberwindbar aussahen? O ja, Herr, wir danken dir so sehr. Uns alle, die wir hier sind, verbindet tiefer Dank. Dank für so viel Hilfe und Gnade, die du uns immer wieder schenkst. Auch in den vergangenen Tagen, auch jetzt und hier. Vor allem aber danken wir dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat die Mauer des Todes eingerissen. Er hat das Gefängnis unserer Schuld mit seinem Blut geöffnet. Und er ist es, der uns zusammenführt. Ja, Herr, Jesus wollen wir groß machen. Ihm wollen wir nachfolgen. Und auch in jedem Wort der Heiligen Schrift letztlich immer wieder ihn entdecken. Ihn, dem die himmlischen Herrscher dienen. So sende uns deinen Geist. Sprich du zu uns und wir wollen jetzt nur fragen, was auch schon Josua fragte. Was sagst du, Herr, zu deiner Magd, zu deinem Knecht? Und Jesus, dann will ich horchen und gehorchen. Ich will hören und dir gehören. Amen. Beten wir doch zum Abschluss so, wie Gott der Herr es uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.